Change for Rare. Wissen verbinden, Perspektiven schaffen.
Herzlich willkommen bei Change for Rare. Ich bin Professor Christian Dierks, Fachanwalt, Facharzt, Professor für Gesundheitssystemforschung und habe die spannende Aufgabe, Sie durch Perspektiven, Insights und Diskussionen zu seltenen Krankheiten, Orphan Diseases, zu führen. Mit der Initiative Change for Rare will Alexion das Wissen um die Versorgung seltener Krankheiten bündeln und zugänglich machen. Denn noch immer warten Patienten mit einer seltenen Krankheit rund 5 Jahre auf die korrekte Diagnose. Noch immer stehen nur wenigen Patienten mit seltenen Krankheiten geeignete Medikamente zur Verfügung. Um Wissen zu verbinden und Perspektiven zu schaffen, führe ich Gespräche mit Experten zum Thema Research vom Suchen und Finden bei seltenen Krankheiten. Tauchen Sie ein in die Perspektiven aus den Bereichen Patientenvertretung, Recht, Kinder- und Jugendmedizin, Studien und klinische Forschung, Forschungsverbünde, Arzneimittelhersteller, klinische Forschung und Register. Im Rahmen unseres Modul 5, Suchen und Finden, werde ich heute ein paar Beobachtungen mit Ihnen teilen zum Thema Forschung an und für seltene Krankheiten. Da gibt es einige komplexe rechtliche Fragestellungen. Wie Sie alle wissen, haben wir eine Verordnung der EU, 141 aus 2000, die betrifft die Forschungsförderung durch Privilegierung der Arzneimittel für seltene Leiden. Dieses Konzept hat sich im Großen und Ganzen bewährt. Es hat beflügelt, dass in den vergangenen Jahren immer wieder intensiv geforscht wurde an Orphan Diseases und auch Arzneimittel entwickelt und zugelassen wurden. Natürlich sind wir noch weit davon entfernt, für jedes Orphan Disease ein entsprechendes Arzneimittel zu haben. Aber immerhin für, ich glaube, etwa 200 dieser Erkrankungen sind auch inzwischen Arzneimittel verfügbar. Wie sieht diese Förderung aus? Zunächst einmal gibt es eine Reduktion der Gebühren im Zulassungsverfahren und es gibt die Aussicht, dass für das Arzneimittel eine Priorität eingeräumt wird, das heißt, ein Schutz vor Nachahmerpräparaten, der über einen zusätzlichen Zeitraum gewährt wird. Der kann nur durchbrochen werden, wenn ein weiteres Arzneimittel mit einem signifikanten Mehrnutzen als die bereits bestehenden oder bereits zugelassenen Arzneimittel auf den Markt kommt. Und das ist eine Erwägungsentscheidung, der sich dann auch im Umfeld und im Nachzug natürlich die Erstattungssysteme anschließen und sagen, wenn schon die Zulassungsbehörde feststellt, dass ein solches Arzneimittel ein Solitär ist oder dass es einen signifikant besseren Nutzen hat als das bereits zugelassene Arzneimittel für diese seltene Indikation, dann akzeptieren wir diese Entscheidung der europäischen Behörde auch und setzen auch bei uns für dieses Arzneimittel einen signifikanten Zusatznutzen fest mit der entsprechenden Abbildung von privilegierten Preisen im Erstattungssystem. Diese Forschungsförderung findet sich ganz ähnlich auch in den beschleunigten Zulassungsverfahren für Arzneimittel, für die ein besonderer Medical Need besteht. Da gibt es die Accelerated Pathways, wie zum Beispiel das System PRIME der EMA, aber auch der anderen Zulassungsbehörden wie der FDA oder der japanischen oder kanadischen Zulassungsbehörden. Diese können es mit sich bringen, dass Medikamente manchmal zugelassen werden, obwohl erst die Daten aus der Phase 2 der klinischen Prüfung vorliegen. Das sind kleine Zahlen. Sie haben daher meistens auch eine kleinere Signifikanz, aber teilweise einen extrem großen Nutzen für die Patienten. Und um hier die Zeit für den Markteintritt zu verkürzen, sind die Behörden dann auch bereit, schon nach Phase 2 eine Zulassung auszusprechen, oft verbunden mit Auflagen, dass Daten oder Zahlen nachzureichen sind, die dann natürlich in der regulären Versorgung erhoben werden. Schauen wir auf die Rekrutierung dieser Patienten. Es dauert teilweise Jahre, um bei seltenen Erkrankungen Patienten zu finden und eine solche klinische Prüfung zu gestalten, natürlich nach dem PICO-Schema, Patient Intervention Comparator Outcome, gibt es hier eine besondere Herausforderung. Es ist das Wesen der seltenen Erkrankung, dass es noch keine Therapie gibt. Was ist dann der Komparator? Hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Also man kann hier auf Patienten individuelle Therapien abstellen, man kann auf Best Supportive Care abstellen. Also wie werden diese Patienten gegenwärtig behandelt bzw. gerade nicht behandelt, denn Best Supportive Care ist definiert als eine positive Beeinflussung der Lebensqualität bei einer nicht behandelbaren Erkrankung. Also etwas, gegen das man sich zwar vergleichen kann im Rahmen der Nutzenbewertung, aber das es einem sehr schwer macht, nachher bei der Preisfindung auch auf dieses Best Supportive Care abzustellen. In anderen Ländern der Europäischen Union wird auch der Off-Label-Use, also der Einsatz eines Arzneimittels außerhalb des zugelassenen Anwendungsgebiets, als möglicher Komparator gehandelt. Beispielsweise kennt die HAS in Frankreich solche Verfahren. Und es tut sich jetzt eine interessante Debatte auf bei der gemeinsamen Findung von PICO-Schemata für die Bewertung der Arzneimittel auf der europäischen Ebene. Mit der europäischen HTA-Verordnung ist eine Subgroup jetzt ins Leben zu rufen im Laufe des zweiten Halbjahres, die sich mit dieser Frage beschäftigen wird. Und wir sind gespannt, welcher Outcome in diesem Sinne hier zu erwarten ist. Die kleinen Zahlen sind auch eine große Herausforderung, denn das Produkt ist dann zwar zugelassen, aber die Signifikanz der Nutzenbewertung ist limitiert auf einen Jahresumsatz von 50 Millionen Euro, wenn das Produkt, die Krankenkassen in einem 12-Monats-Zeitraum mehr als 50 Millionen Euro kostet, dann muss das Volldossier abgegeben werden. Das heißt, auch mit den kleinen Zahlen muss dann der Nachweis erbracht werden, dass der Zusatznutzen erwiesen ist. Und das begegnet gerade wegen der kleinen Zahlen naturgemäß hohen Anforderungen, sodass auch einige der Orphans ihre Nutzenbewertung dann geändert bekommen haben, nachdem sie die Volldossierzahlen einreichen mussten. Im Zuge der jetzt diskutierten GKV-Sparmaßnahmen ist auch die Überlegung, die Umsatzgrenze von 50 Millionen auf 20 Millionen Euro abzusenken, sodass noch mehr Arzneimittel für seltene Leiden davon betroffen wären, trotz der oft sehr kleinen Zahlen in den klinischen Prüfungen auch hier vollständig den Nutzen in Signifikanz nachzuweisen, der manchmal ganz offensichtlich vorliegt, aber aufgrund der Gesetze der kleinen Zahlen nicht wirklich auch in statistischer Signifikanz abgebildet werden kann. Und auch in Ermangelung eines Komparators bieten diese Studien oftmals besondere Herausforderungen. Schauen wir jetzt, wenn eine solche Zulassung nach der Phase 2 erfolgt ist, dann kommt von der EMA oftmals die Auflage, die Ergebnisse der Behandlung in der realen Welt weiter zu registrieren und zu übermitteln. Das ist seit 2016 auch vom GBA. Damals war es zunächst nur für 3 Produkte beauflagt worden, ist auch jetzt dem GBA gesetzlich als eine Aufgabe zugewiesen worden. Wir sprechen hier von der anwendungsbegleitenden Datenerhebung. Und das heißt, Daten werden unter realen Verordnungsbedingungen erhoben an den wenigen Patienten, in denen die Medikamente zum Einsatz kommen. Und jetzt ist die Frage, wozu können diese Daten dienen? Eins ist klar, sie sind nicht mehr unter Konsortkriterien, das heißt unter den Bedingungen einer klinischen Prüfung erhoben, und es fehlt deshalb an der Randomisierung, es fehlt an der Verblindung und vielem anderen, was wir für Signifikanz als relevant erachten. Und deswegen sehe ich, dass hier eine große Erwartungshaltung entsteht über die Ergebnisse der anwendungsbegleitenden Datenerhebung, dass aber die HTA-Gremien, die ja ihre eigenen Regeln auch ernst nehmen müssen, da drauf schauen werden und sagen, das ist alles sehr interessant, aber das ist alles kein Beweis für einen Zusatznutzen. Und da werden wir uns dann schon sehr bald die Frage stellen müssen, ob denn der Aufwand, der in der anwendungsbegleitenden Datenerhebung auch gerechtfertigt ist, wenn die Ergebnisse sich nachher nicht in der Versorgung oder in der Preisbildung umsetzen lassen. So, das sind also die aktuell anstehenden Rechtsfragen der klinischen Prüfung mit Arzneimitteln für seltene Erkrankungen. Und werfen wir jetzt mal einen Blick darauf, wo sonst noch Erkenntnisse herkommen könnten. Wir kennen also die Studien in vivo, im Menschen, in der realen Welt. Wir kennen aber auch In-vitro-Studien, die also im Labor durchgeführt werden. Und wir haben seit einigen Jahren einen neuen Begriff, der mir persönlich recht gut gefällt. Das sind In-silico-Studien. Das heißt, wir untersuchen Daten und wir versuchen, den Daten zu entreißen, die Geheimnisse, die sie bergen, bezüglich der möglichen Wirksamkeit von bestimmten Arzneimitteltherapien bei Patienten mit seltenen Krankheiten. Und das sind keine Zufallsbefunde, sondern hier suchen Programme in großen Datenbeständen danach, ob sich Muster erkennen lassen, dass bestimmte Arzneimittel bei Erkrankungen positive Effekte gezeitigt haben. Und das ist also die Auswertung vorhandener Daten, über die wir hier sprechen. Daten, Datenbänke, Datenplattformen, die die Ergebnisse in einer Matrix zusammenstellen, deren Parameter die Genetik des Patienten oder die Genetik des Tumors ist, die Pharmakogenomik, die dem Arzneimittelprofil innewohnt, um das zusammenzuführen. Wir kennen spezialisierte Unternehmen, die auf diesem Wege zu neuen Indikationen für bereits bekannte Substanzen kommen oder die eine Initiative starten können, dass bestimmte aktive pharmazeutische Ingredienzien modifiziert werden müssen, um besondere Anforderungen zu erfüllen. Für diese Form der Forschung ist der rechtliche Rahmen gegenwärtig noch etwas klärungsbedürftig, denn die Bundesoberbehörden, also das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte und das Paul-Ehrlich-Institut haben in der Vergangenheit die Auffassung vertreten, dass die retrospektive Auswertung von Daten oder auch die nicht interventionelle Begleitung von Medikationen, wenn sie denn der Auswertung eines Off-Label-Uses dienen, also außerhalb des zugelassenen Anwendungsgebiets unterwegs sind, als klinische Prüfung zu qualifizieren sind, mit allem, was dazugehört. Das heißt nicht nur mit der Meldung und mit der ethischen Bewertung, sondern eben auch mit der Monitorierung, was ja erhebliche Kostenunterschiede macht, ob ich jetzt nur eine nicht interventionelle Studie durchführe oder ob ich Daten untersuche. Wenn all dies so schnell als klinische Prüfung zu qualifizieren ist, dann wird diese Form der Untersuchung nicht mehr durchführbar sein. Und das ist insbesondere eine große Herausforderung für alle Projekte und Vorhaben, die nachhaltig auch rückwirkend Daten erheben und Untersuchungen anstellen, die dann in beispielsweise den molekularen Tumorboards eines Modellvorhabens Genomsequenzierung zur Debatte anstehen, inwieweit wir uns hier schon im Bereich klinischer Prüfung befinden. Nun haben wir jetzt seit einigen Monaten einen neuen Rechtsrahmen, denn die Verordnung 536 aus 2014, die Verordnung der EU über klinische Prüfung mit Arzneimitteln, ist nun anwendbar. Das verwundert ist jedoch aus dem Jahr 2014. Man fragt sich, was hat da eigentlich so lange gedauert? Nun, die Antwort ist, in diesem Gesetz selbst steht drin, dass die Anwendung erst 6 Monate nach dem Zeitpunkt beginnt, in dem die europäische Datenbank EudaMed in Betrieb genommen wurde. Und das war der Bremser, auf den wir die ganze Zeit gewartet haben. Nun ist diese Verordnung also anzuwenden und sie bietet in Artikel 2 eine Definition der klinischen Prüfung. Und diese Definition ist abschließend und sie gilt natürlich auch in Deutschland. Und danach sind nicht interventionelle Studien, auch wenn sie sich um die Wirksamkeit von Active Pharmaceutical Ingredients in nicht zugelassenen Anwendungsgebieten bewegen, nicht als klinische Prüfung zu klassifizieren. Wir hoffen, dass das Klarheit bringt und dass das neue Forschungsmöglichkeiten eröffnet. Übrigens ist in der Verordnung auch der Artikel 28 ein ganz interessanter Abschnitt, denn anders als das bisher im deutschen Recht das Verständnis war, ergibt sich aus Artikel 28, dass die Verarbeitung der Daten aus einer klinischen Prüfung nicht der Einwilligung des Patienten bedarf. Das ist zunächst mal kontraintuitiv und etwas überraschend. Allerdings im EU-Ausland war dies in vielen Ländern schon vorher der Fall. Beispielsweise in Frankreich, im Vereinigten Königreich, das jetzt natürlich nicht mehr zur EU zählt, aber immer noch ein interessanter Vergleichsmarkt ist. Und auch in Tschechien beispielsweise haben die Datenschutzbehörden immer die Auffassung vertreten, dass die Datenverarbeitung in der klinischen Prüfung zu stützen ist auf die Verpflichtung des Sponsors, mit den Daten zu arbeiten. Und die Zustimmung des Patienten ergibt sich aus der Einwilligung in die klinische Prüfung mit der nachfolgenden Pflicht des Sponsors, mit diesen Daten dann auch zu arbeiten. Warum ist das wichtig? Ist das nur ein Theorienstreit? Mitnichten. Denn die Frage stellt sich, wenn ein Proband oder Patient, der an einer klinischen Studie teilnimmt, seine Einwilligung widerruft, was passiert dann mit diesen Daten? Das deutsche Recht hat sich im Arzneimittelgesetz damit einer Behelfskonstruktion beholfen, die nach der DSGVO aber etwas hakelig ist, denn die sagt, wenn der Patient widerruft, dann muss er informiert werden, dass trotzdem mit den Daten, die man für die Auswertung der klinischen Studie braucht, weitergearbeitet werden darf. Das heißt, er macht zwar von seinem Widerrufsrecht Gebrauch, aber eine Konsequenz hat es eigentlich nicht. Und das beißt sich in etwas mit der DSGVO, die sagt, Wenn eine Einwilligung die Grundlage der Datenverarbeitung ist, dann darf jedenfalls nicht eine gesetzliche Regelung an diese Stelle treten, wenn sie vorher nicht im Rahmen der Information gegenüber dem Patienten thematisiert wurde. Nach der neuen Rechtslage wird nun also die Einwilligung für die klinische Prüfung nicht relevant für die Datenverarbeitung sein, sondern nur für die Teilnahme. Zugleich ist der Patient darüber zu informieren, dass bei Einwilligung der Teilnahme in diese klinische Prüfung die Daten gleichwohl weiterverarbeitet werden. Das ist eine Besonderheit, die aber klinische Prüfungen stärken wird und die auch zu stabileren Ergebnissen führen wird. Wir wollen ja heute über Suchen und Finden sprechen. Und bei den kleinen Zahlen der klinischen Prüfungen für die seltenen Krankheiten ist mir dazu noch eingefallen, dass zumindest bei der Menge der ganzen Zahlen die kleinste Zahl jedenfalls die 1 ist. Und Menschen sind ganze Zahlen. Menschen existieren nicht als Brüche, sodass wir dieses Gleichnis mal heranziehen können und sagen, wenn wir einen Patienten mit einer solitären Erkrankung haben, dann brauchen wir möglicherweise auch für diesen einen einzelnen Patienten das eine einzelne Medikament, das nur für ihn gemacht wurde. Diese Vorgehen der spezifisch für solche singulären Erkrankungen hergestellten Medikamente sind auch unter der Überschrift Präzisionsmedizin diskutiert worden. Sie sind also eine Variante der personalisierten Medizin oder individualisierten Medizin, zwei Begriffe, die auch etwas schillernd sind. Denn sie bezeichneten eigentlich nicht den Einzelnen, sondern eher die Strata, das heißt die Klassifikation von Patienten nach ihrer Pharmakogenetik oder anderen Biomarkern, die die Eignung für bestimmte Therapien nach sich zogen. Bei der Präzisionsmedizin am einzelnen Patienten stellt sich natürlich die Frage, wie kann überhaupt erforscht werden, ob dieses Medikament, was für den einzelnen Medikamenten gebaut wird, wirksam ist? Wie soll eine solche klinische Prüfung aussehen mit N gleich 1 und was kann sie überhaupt nachweisen? Und wie sieht ein Zulassungsverfahren für dieses Medikament aus? Nun, die FDA hat hierzu schon einige Pilotprojekte gebaut und arbeitet mit ihnen. Es wird hier darum gehen, das Verfahren selbst zuzulassen, nachdem solche Medikamente individualisiert hergestellt werden, um auch den Patienten zu helfen und rationale und effektive Mechanismen zu etablieren, die es helfen, auch in solch singulären Fällen eine medikamentöse Therapie, möglicherweise sogar eine kurative Therapie, ich denke hier an die genetische Medizin, herzuleiten. Nun, wenn wir die Patienten im Real Life fortlaufend beobachten und die Daten in Register ablegen und aus diesen Registern forschen und die Forschungsergebnisse dann möglicherweise auch an die Patienten zurückkoppeln, dann kommt das zu einer Verknüpfung von Behandlung und Forschung. Und die Ergebnisse der Forschung haben Einfluss auf die Behandlung. Das ist etwas, für das ich mich einsetze, für das ich mich auch ganz klar ausspreche, dass wir dieses Silo-Denken, hier sind die Daten für die Behandlung und hier sind die Daten für die Forschung, dass wir das aufgeben und ein Kontinuum herstellen, damit der Patient auch während der Behandlung schon weiß, dass er in der Bereitschaft der Datenfreigabe anderen helfen kann und sogar auch die Chance hat, dass Erkenntnisse auf ihn zurückgekoppelt werden. Das bedeutet natürlich auch, dass in diesen Registern, Datenspeichern oder Datenbanken, die Daten pseudonymisiert vorliegen. Wir brauchen also Treuhandstellen, die diese Transferleistung erreichen, damit die Forscher keine Kenntnis von der individuellen Person bekommen, aber mit den Datensätzen so arbeiten können, dass die daraus gewonnenen Erkenntnisse dann auch an den Einzelnen zurückgespiegelt werden können über das Pseudonym. Denn wenn wir das nicht tun, können wir nicht periodenübergreifend arbeiten und wir können diesen Rekurs nicht nehmen. Deswegen begrüßen wir auch ausdrücklich, dass die Bundesregierung sich mit dem Gedanken trägt, die Register zu interoperationalisieren, interoperabel zu machen, transparent zu machen, darüber nachdenken, eine Zentralstelle für Register zu bauen. Hier müssen wir natürlich aufpassen, dass wir kein bürokratisches Monstrum errichten und die Hürden für die Registerbildung nicht zu hoch liegen. Aber dass es zentrale Vorgaben für die Registerführung gibt, halte ich für unabdingbar. Denn Digitalisierung bedeutet immer Interoperabilisierung und die ist nur zu erreichen mit Standardisierung und eine Standardisierung trägt die Zentralisierung ja als Voraussetzung in sich. Das sind also Dinge, die wir einfach als Fakten akzeptieren müssen, wo es also nicht mehr um das Ob geht, sondern um das Wie. Wir betreten damit dann noch eine neue Ebene der Medizin, in der wir eine optimale Nutzung der Informationen, der Daten über das Individuum und eine Anpassung der Therapie sehen. Und das wird insbesondere Patienten mit seltenen Krankheiten helfen. Ich erwarte mir allerdings auch Spillover-Effekte in den Bereich der Chronic and häufigen Diseases, die natürlich auch noch zusätzliche Spielarten haben und wo wir auch von einer Individualisierung im Einzelfall sicher profitieren können. Nun, ich komme zum Schluss und meine abschließend, das so zusammenfassen zu können, dass wir bei all dem nicht vergessen sollten, dass nicht die Transformation und nicht die Digitalisierung, auch nicht die Innovation selbst das Ziel sind, sondern die Verbesserung der Versorgungsqualität. Das ist unser Anliegen und das liegt uns bei den Patienten mit den seltenen Krankheiten besonders am Herzen, weil sie besonders schwierig zu diagnostizieren sind, noch schwieriger zu behandeln und das Gesundheitssystem für sie keine bewährten Versorgungswege bietet, keine DMP, keine Lotsenprogramme und keine besondere Begleitung durch ein komplexes System ambulant, stationärer und sonstiger Versorgung. Und an diesen Herausforderungen wollen wir gemeinsam arbeiten. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein paar interessante Einsichten vermitteln, ein paar Perspektiven aufzeigen zum rechtlichen Umfeld der Forschung bei seltenen Krankheiten und freue mich auf die Diskussion mit den anderen Experten in unserem nächsten Roundtable-Gespräch. Ich fasse die Kernbotschaften noch einmal zusammen. Im Kontext der Forschungsförderung von Arzneimitteln für seltene Leiden fallen während des Zulassungsverfahrens Gebührenerleichterungen an. Zudem wird dem Arzneimittel eine Priorität eingeräumt und ein gewisser Schutz vor Nachahmerpräparaten für eine bestimmte Zeit eingeräumt. Liefert ein Nachahmerpräparat jedoch einen signifikanten Mehrnutzen gegenüber dem bereits zugelassenen Medikament, wird dieses Privileg hinfällig. Liegt einer Zulassung ein Medical Need zugrunde, sind die Behörden wie die EMA oder auch die FDA gewillt, Arzneimittel bereits nach einer klinischen Phase 2-Studie zuzulassen. Im Rahmen einer anwendungsbegleitenden Datenerhebung können dann im Nachgang die noch fehlenden Daten nachgereicht werden. Da diese Daten unter realen Verordnungsbedingungen erhoben werden, fehlt es jedoch an Randomisierung und Verblindung, was eine Identifikation eines signifikanten Zusatznutzens erschwert. Zudem muss ein geeigneter Komparator gefunden werden, was im Fall der seltenen Erkrankung häufig eine Best Supportive Care darstellen kann. Daher stellt sich die Frage, ob der Aufwand der anwendungsbegleitenden Datenerhebung gerechtfertigt ist, wenn die Ergebnisse sich am Ende weder in der Versorgung noch in der Preisbildung umsetzen lassen. Neben Studien, die an Menschen in vivo oder aber im Labor in vitro durchgeführt werden, kommen für die Pharmakogenomik zunehmend in Silico-Studien zum Einsatz. Hier werden vorhandene Daten, Datenbanken und Datenplattformen mit Programmen ausgewertet. Es werden Datenbestände auf spezifische Muster hin untersucht und Algorithmen verwendet, die Aufschluss darüber geben, ob bestimmte Arzneimittel bei Erkrankungen positive Effekte zeigen könnten. So können beispielsweise neue Indikationen für bereits bekannte Substanzen identifiziert oder aber notwendige Modifikationen spezieller Arzneimittel ausgemacht werden. Für diese Form der Forschung ist der rechtliche Rahmen gegenwärtig noch klärungsbedürftig. Anhand der Klassifizierung durch Pharmakogenetik oder andere Biomarker kann die Eignung der Patienten für bestimmte Therapeutika festgestellt werden. Doch wie sieht eine klinische Prüfung solcher Arzneimittel aus, wenn die Studienpopulation N gleich 1 ist? Welches Zulassungsverfahren könnte hier angewendet werden? Die FDA führt hierzu bereits Pilotprojekte durch. Künftig wird es darum gehen, nicht das Medikament an sich zuzulassen, sondern die Verfahren zur Herstellung individualisierter Therapeutika. Die Patienten werden dann im realen Leben fortlaufend beobachtet und ihre Daten in Registern festgehalten, die jedoch eine Interoperabilität und eine Transparenz erfordern, um die Erkenntnisse auch für die Verbesserung der Versorgung des Einzelnen zurückspielen zu können. Weitere spannende Perspektiven und Insights finden Sie als Video und Podcasts auf www.changeforrare.com. Neugierig? Dann lesen, schauen und hören Sie rein. Am 15. Juni 2022 findet der nächste Roundtable statt. Dort erörtern wir das Thema Research vom Suchen und Finden bei seltenen Krankheiten. Melden Sie sich jetzt schon an und bleiben Sie up to date, wenn wir wieder Wissen verbinden und Perspektiven schaffen. Wir freuen uns auf Sie.